EduTalk, der Bildungspodcast in der Region des Landkreises Fulda. Herzlich willkommen zur 10. Folge, kleines Jubiläum, Start der Season 2. Hallo Matthias, wie immer mit mir am Mikrofon. Hast du Lust auf Podcasten?
Super, hallo Stefan, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Wir haben ja die Weihnachtsfolge als letztes gemacht, da war es draußen ordentlich kalt und leider war da auch was in unserem Leben, was noch nicht so richtig weggegangen ist, nämlich dieses komische Virus und auch heute hier wieder eine Aufzeichnung mit Masken.
Aber ohne Mütze.
Das stimmt, das haben wir überstanden. Weihnachten ist vorüber. Wir bewegen uns auf Ostern zu und freuen uns, Ihnen heute unsere Auftaktfolge anbieten zu können. Und wir hoffen, dass Sie uns auch in dieser neuen Staffel in diesem Jahr gewogen bleiben. Wir wollen das Thema ein bisschen öffnen. Im letzten Jahr haben wir uns vornehmlich mit Digitalisierungsthemen befasst. Und wir haben so ein bisschen gesprochen, wo die Reise hingehen könnte und entschieden, ja, es bleibt ein Bildungspodcast. Es bleibt auch regional. Das heißt also, wir wollen schauen, was ist hier für die Bildnerinnen und Bildner von Interesse. Aber es muss nicht mehr zwingend alles aufs Digitale hinauslaufen, denn es gibt in der Bildungslandschaft natürlich auch wichtige und richtige analoge Themen.
Auf jeden Fall. Und Matthias, was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht?
Ja, und da starten wir heute mit einem, wie ich finde, sehr aktuellen Thema, nämlich die neuen Ansätze in der Museums- und Gedenkstättenpädagogik. Als wir auf das Thema gestoßen sind, habe ich als erstes gedacht, krass, da habe ich mir eigentlich viel zu wenig Gedanken bisher drüber gemacht.
Und das ist ja leider auch eine Branche oder ein Bereich, in dem wir pädagogisch arbeiten, der auch sehr unter Corona leidet, existenziell teilweise. Umso glücklicher sind wir, dass wir heute zwei sehr interessante Gäste haben.
Genau. Mit uns hier in diesem Podcast sind Dr. Yvonne Petrina. Sie ist Leiterin der Kinderakademie Fulda und sie ist von Haus aus Kunstgeschichtlerin und Archäologin und da hoffen wir auf ganz spannende Einblicke. Daneben haben wir Sebastian Leitsch. Er ist Geschäftsführer der Point Alpha Stiftung und bringt quasi als Profession die Staatswissenschaften hier in unser Quartett hinein. Und auch da freuen wir uns auf spannende Einblicke. Es ist also ja eine Gedenkstätte dabei, ein Museum. Das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich mal sagen, in der Betrachtungsweise. Und das werden wir näher ausführen im Verlauf des Talks.
Und um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht weiter auf die Folter zu spannen und unserem Altherrengespräch zu lauschen, wollen wir doch mal mit Yvonne beginnen. Vielleicht nochmal, wir kennen uns alle, die Region Fulda ist klein, wir duzen uns, damit sich keiner wundert. Und was wir aus der alten Season beibehalten, Matthias, sind unsere drei Eingangsfragen an jeden Gast in unserer Runde. Und ich beginne mit Yvonne. Hallo, herzlich willkommen erstmal bei unserem Podcast.
Hallo Stefan.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Prima. Dank für die Einladung.
Gerne. Was wolltest du eigentlich werden, als du klein warst?
Da gab es ganz viele unterschiedliche Ideen, die ich als Kind hatte. Meine erste Erinnerung ist die, dass ich gerne zu Hause in der Küche gespielt habe. Und zwar habe ich mir so ein paar Tupperdosen herausgenommen und den Eisportionierer. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, ich möchte Eisdielenverkäuferin werden, weil ich so gerne Eis gegessen habe. Das war der erste Punkt. Und dann hat sich das irgendwann mal zerschlagen. Also je älter man wird, desto anders werden die Ideen. Ich wollte mal Polizistin, mal Juristin werden. Und irgendwann kam dann der Fokus auf den Film. Also Film hat mich unglaublich interessiert. Ich wollte Filmgeschichte studieren. Ich hatte eine Leidenschaft für vor allem Filme aus den 70er, 80er Jahren. Das Problem, das, mit dem ich eigentlich dann erstmal nicht gerechnet hatte, ist, dass mein NC, mein Numerus Clausus, viel zu schlecht war, um Filmgeschichte zu studieren.
Okay.
Also musste ich nach Alternativen suchen und habe mich umgeschaut und bin dann am Ende bei der Kunstgeschichte und Archäologie gelandet. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
Sehr
also von
schön.
Der Eisdielenverkäuferin hin zur Archäologin.
Genau. Und jetzt arbeitest du ja in dem Bildungskontext. Wir hören gleich noch, was du machst. Mhm. Aber welchen Stellenwert hat denn für dich Bildung heutzutage?
Bildung ist elementar und ich denke, also vielleicht lenke ich da auch schon in eine bestimmte Richtung. Was ganz besonders relevant im Moment ist, ist die Breitenförderung. Denn wir möchten ganz viele Menschen erreichen, also unabhängig von deren Herkunft, von deren Bildungsweg und dergleichen. Also das, denke ich, ist ganz elementar. Bildung ist, ist Nahrung.
Und letzte Frage zum Einstieg. Unser Thema ist ja schon auch immer Bildung und Digitalisierung. Was ist denn für dich persönlich die größte Errungenschaft der Digitalisierung?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich habe die Frage im Vorhinein ja schon von dir bekommen. Habe lange darüber nachgedacht, denn jede Errungenschaft, die im digitalen Feld zu finden ist, hat irgendwie auch Nachteile. Und für mich persönlich, ich glaube, ich muss sagen, ich bin ein bisschen orientierungslos, wenn ich durch die Straßen laufe oder fahre, ist das Navi tatsächlich die größte Errungenschaft der Digitalisierung. Also für mich persönlich.
Ja, genau, das war die Frage. Mhm. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, machen wir weiter mit Sebastian und auch an dich die Frage, du warst irgendwann auch mal klein, was wolltest du da werden?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn so in die Vergangenheit zu schauen, da bleibt einem ja oft heutzutage wenig Zeit. Wenn ich das jetzt so spontan resümiere, denke ich, dass vieles von dem, was ich so als Kind geträumt habe, ich tatsächlich auch schaffen konnte, aber so in dem Rückblick ist es mir nicht gelungen, Landwirt zu werden. Ich fand es als Kind mega spannend, auf dem Bauernhof quasi so nach den Kühen zu schauen, auf dem großen Traktor zu sitzen und war da froh, dass bei uns in der Ortschaft da die Möglichkeit gab, immer mal einen Einblick zu gewinnen. Aber tatsächlich einen Bauernhof habe ich keinen.
Kann ja alles noch werden, bist ja noch jung. Ansonsten der Stellenwert von Bildung für dein Leben?
Ja, ich glaube, also ohne Bildung geht nichts, so könnte man es ganz salopp und kurz sagen. Dann ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir mit all dem, was sich entwickelt und neu entsteht, ja egal, unabhängig vom Alter, mithalten können und dann auch immer wieder neu neugierig sind auf das, was kommt. Und da ist Bildung natürlich die Grundlage für all das, um unser Leben gut und sinnvoll gestalten zu können.
Und das Ganze lebenslang. Digitalisierung und du, ihr steht wahrscheinlich auch nicht auf dem Kriegsfuß. Was ist dein Highlight?
Das ist auch eine schwierige Frage. Jetzt hat Yvonne gerade erzählt, dass das Navi eine Riesenerrungenschaft ist. Tatsächlich, vermissen würde ich es auch nicht mehr wollen. Aber in sozusagen meinem vorigen Leben war ich mal bei der Bundeswehr und bin bei der Marine zur See gefahren. Und ich muss sagen, wenn wir da sozusagen dank der Satellitentelefonie E-Mails auch am Atlantik schreiben können, das hat gut getan, da immer mit der Heimat verbunden zu sein. Sodass also quasi die elektronische Kommunikation, so würde ich es mal allgemein umschreiben, in meinen Augen ein riesiges Steckenpferd ist und wichtig und zentral.
Viele Nachteile hat, also zum Beispiel E-Mails. Es wird erwartet, dass du die jederzeit beantworten kannst. Ne? Also es passiert alles viel schneller. Früher hat man einen Brief geschrieben, der lag erst mal 3 Tage im Posteingang, bis man den gelesen hat und es war alles etwas ruhiger. Also heute geht das Schlag auf Schlag.
Ja, aber ich glaube, das ist genau die Herausforderung von Digitalisierung, dass sie so zwei Seiten mit sich bringt, wenn man quasi auf dem Schiff am Atlantik fährt, ist man froh von jeder Nachricht zu Hause und freut sich riesig drüber. Und da ist manchmal schon der Tag zu lang, bis die Antwort kommt. Allerdings hast du natürlich recht, gerade jetzt im beruflichen Kontext erzeugt es auch manchmal großen Stress.
Da werden sich die Hörerinnen und Hörer sicherlich abgeholt fühlen. Und also wir haben auch ganz persönlich den Eindruck, dass die aktuelle Pandemielage die Sache auch nicht unbedingt besser macht, weil ja jetzt auch Fahrtwege häufig entfallen, die den Tag mal so ein bisschen entzerrt haben. Und jetzt ist man doch sehr geneigt, ein Digitalmeeting ans andere zu schalten. Und dadurch wird es doch ziemlich atemlos an vielen Stellen. Aber schauen wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Prima. Wir steigen ins Thema ein mit der Kinderakademie. Yvonne, erzähl mir doch mal, was ist denn die Kinderakademie in Fulda? Ein doch recht einzigartiges Projekt. Was macht ihr? Was ist eure Aufgabe?
Oh, wir machen vieles. Also die Kinderakademie ist einerseits ein Museum mit einer Dauerausstellung. Also ich denke, das begehbare Herz ist jedem ein Begriff. Es gibt noch viele weitere Objekte, die wir dauerhaft im Museum zeigen. Und darüber hinaus gibt es dann noch den Akademiebereich. Also im Akademiebereich finden Kurse statt, Kunstkurse, die Kunstschule gibt es. Es gibt Erfinderclubs, es gibt Erfinderwerkstätten, es gibt Ferienbildungsprogramme aller Art. Also die Kinderakademie ist sehr vielfältig in dem, was sie tut. Und das ist eigentlich das Spannende an der Einrichtung.
Stefan, wann warst du das letzte Mal in der Kinderakademie?
Tatsächlich vor, jetzt muss ich rechnen, meine Tochter war in der Grundschule bei euch in der Akademie und hat auch ganz toll gebaut. Und da war ein Elternabend und ich habe ein Windrad begutachten dürfen, was meine Tochter so klassisch mit Batterie und kleinem Elektromotor zusammengebaut hat. Das war ganz toll und das jetzt kriege ich zu Hause die Schelte, wenn ich die Jahre nicht mehr richtig zusammenkriege. Aber ich würde mal sagen, so 5 Jahre.
Ah, okay.
Das ist viel zu lange her. Also ihr müsst unbedingt, wenn es denn wieder möglich ist, vorbeikommen. Und das Spannende ist ja, dass Erwachsene bei uns auch sehr viel mitnehmen. Also nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene sind dankbar, wenn sie bestimmte Themen auf einem heruntergebrochenen Niveau präsentiert bekommen. Also das ist eigentlich ja, der Vorteil der Kinderakademie. Ne? Also man Spannendes auf leichte Art und spielerische Art zu vermitteln.
Ja. Genau. Ich habe, glaube ich, mit der 3. Klasse oder sowas mal diesen Rutschweg durch das Herz gemacht. Da habe ich irgendwie so ganz dunkle Erinnerungen nur noch dran. Und ansonsten war ich aber vor Corona eben, mit meinem Sohn. Da gab es eure Ausstellung mit, die ja österlich eigentlich sehr aktuell wäre, mit der Henne und dem Ei. Das war sehr cool. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass man, glaube ich, vielleicht immer oder sonntags, das musst du gleich mal aufklären, zu euch kommen kann und einfach spielen kann mit den Kindern. Und das fand ich mega.
Ja, also das wird auch wirklich sehr dankbar angenommen. Und ja, an den Wochenenden sind wir auch geöffnet, im Winter an beiden Wochenendtagen und im Sommer tatsächlich nur an einem Tag, an dem Sonntag. Ja, also Spielen geht immer, ist eine willkommene Abwechslung, was bei uns eben noch das Besondere ist, dass man im Spiel lernt. Also es gibt unterschiedliche Exponate im Museum, in der Dauerausstellung, die aber alle einen Inhalt vermitteln, auf spielerische Art und Weise. Und man kann viel begreifen, also tatsächlich anfassen. Es werden alle Sinne angesprochen und das ist das Spannende daran, ne? Also bei einem Besuch. Aber wir freuen uns wirklich, wenn wieder geöffnet ist, kommt alle vorbei, jederzeit und geht nochmal durchs Herz.
Ja. Ja. Da war ich ewig nicht mehr drin im Herz, das stimmt. Aber du hast jetzt leider schon das Stichwort gegeben, wie ist denn gerade der Status quo? Corona beeinträchtigt natürlich massiv eure Arbeit. Was könnt ihr überhaupt gerade machen?
Ja, wir befinden uns seit dem 1. November im 2. Shutdown. Das heißt, die Kinderakademie ist für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das ist natürlich traurig. Also wenn man das Haus, wie zum Beispiel Matthias hat vorhin die Frühjahrsausstellung erwähnt, da brummt es vor Gästen. Also wir haben eine Führung nach der anderen. Kinder spielen und toben im Museum. Aktuell verirrt sich noch nicht mal eine kleine Maus in unser Haus. Das ist ein bisschen schade, aber wir stehen nicht still. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln tolle neue Projekte, die wir auch unter Corona-Bedingungen durchführen können. Und wir müssen natürlich auch so planen, als könnten wir jederzeit öffnen. Wir haben ja seitens der Regierung keine Planungssicherheit. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, ja, vielleicht ist es nächste Woche soweit und wir dürfen die Türen wieder öffnen. Das heißt, wir stehen nicht still, wir bauen unsere Ausstellungen auf, wir entwickeln neue Projekte, zum Teil auch digitale Projekte, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen. Also wir haben viel zu tun, unglaublich viel zu tun.
Du hast gerade schon ein gutes Stichwort gegeben. Was wäre denn oder was ist dein Restart-Projekt, auf was du dich am meisten freust, wenn ihr wieder aufmachen dürft?
Also ich freue mich am allermeisten über die leuchtenden Augen der Gäste. Also das ist projektunabhängig, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was aktuell bei uns ansteht, ich freue mich ehrlich gesagt jetzt sehr auf ein digitales Projekt. Also wir führen in Kürze Online-Live-Führungen ein. Das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept und wir sind noch so ein bisschen am Feilen, wie das gut rüberkommen kann. Denn das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns. Wir haben ein junges Publikum, das also auch auf gewisse Weise animiert werden soll beim Mitmachen. Und es ist eben nicht das Standard-Museumspublikum, so wie wir auch kein Standard-Museum sind. Also darauf freue ich mich und ich bin gespannt, wie das angenommen wird.
Da möchte ich nachher nochmal was dazu hören. Online-Führung, das hört sich sehr spannend an.
Ja, gehen wir zum Point Alpha und auch da erstmal die Frage, vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer diesen Ort und seine Geschichte, vielleicht waren sie auch schon dort, aber für einige wird es vielleicht auch unbekanntes Neuland sein. Sebastian, was passiert da, was ist eure Arbeit?
Ja, die Point Alpha Stiftung hat ja von dem Ort Point Alpha ihren Namen und wesentlich ist eigentlich für uns die Gedenkstätte Point Alpha. Point Alpha ist quasi der ehemalige amerikanische Beobachtungspunkt an der quasi östlichen Außengrenze vom Landkreis Fulda. Das heißt, danach kommt Thüringen und früher eben die DDR. Und wir haben da sozusagen den östlichsten Punkt, wenn man das aus der ehemaligen Sicht der Sowjetunion sieht, eben des Einflussbereichs der Sowjetunion. Und wir haben einen original erhaltenen US-Beobachtungspunkt, eben der aus Gebäuden, Hallen und einem wunderbaren Beobachtungsturm besteht, den die Amerikaner genutzt haben zu Zeiten des Kalten Kriegs, der namensgebend für den Bereich ist. Aber eben neben dem auch ein Teil der innerdeutschen Grenze, die erhalten ist, sodass wir also ein ganz authentischer und, wenn die Besucherinnen und Besucher da sind, auch lebendiger Geschichtsort in Deutschland sind, der einen ganz, ganz wesentlichen und wichtigen Teil unserer Vergangenheit darstellt, dass es eben gelungen ist, aus Zweien wieder eins zu machen und Deutschland quasi wieder vereint sein darf, seit jetzt weit über 30 Jahren mittlerweile. Und eben nochmal sich zurückzuerinnern, was hat es bedeutet, dass Deutschland in zwei Orte getrennt war, das kann man bei uns sehr gut nochmal nachvollziehen, weil neben dem US-Camp, wo es quasi mit Ausstellungen um das Leben und Arbeiten der Amerikaner und auch die Verbindung zur Fuldaer Gesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern ging, gibt es bei uns noch das Haus auf der Grenze, was quasi auf dem ehemaligen Kolonnenweg der NVA-Grenztruppen erbaut worden ist, wo eben auch über das Leid entlang der Grenze und vor allen Dingen auch das Leid in der Region dann rund um Geisa berichtet wird. Denn letztlich haben wir ja hier auf der Seite der Freiheit gelebt in Fulda und in Geisa im Bereich der Unfreiheit, auch noch im 5-Kilometer-Sperrbereich, wo wirklich ganz, ganz massive Einschränkungen galten. Und das eben sich bewusst zu machen, auch gerade dann, wenn wir heute über Freiheit, über Demokratie, über Menschenrechte sprechen, dann sind wir ein Ort, wo man eben erfahren kann, was es mit Menschen macht, wenn all diese wunderbaren Werte nicht verfügbar sind. Und da Einblicke und eben auch gepaart mit Zeitzeugenaussagen zu bekommen, ist es ein Besuch wert, bei uns in die Gedenkstätte zu kommen und sich quasi so ein bisschen zurückzuerinnern, was wir eben seit erst 30 Jahren überwunden haben, dass wir Frieden und Freiheit hier in unserer Region tatsächlich richtig leben können und nicht wie so eins der Slogan, die immer auch gelten, wir mehr oder weniger der heißeste Punkt im Kalten Krieg waren. Denn voraussichtlich, so sagen es die Militärstrategen, hätte der Dritte Weltkrieg bei uns beginnen können.
Das wäre auch direkt so eine Frage von mir gewesen, warum ist es dieser Ort geworden? Also ist das quasi nur eine Laune der Geschichte, dass da jetzt Gebäude übrig geblieben sind, original erhalten und dann macht man das da mal und nicht in Berlin zum Beispiel, wo natürlich auch eine Teilung da war. Aber du sagst, das ist deswegen, weil das der Hotspot war.
Genau, also wir haben sozusagen aus der militärischen Perspektive hier so einen geostrategischen Ort, das sogenannte Fulda Gap. Also das heißt, man hätte aus der östlichen Perspektive sozusagen über den Bereich Fulda am schnellsten ins Rhein-Main-Gebiet vordringen können. Und im Rhein-Main-Gebiet heute, wie sozusagen auch in der alten Bundesrepublik, ist natürlich eins unserer Zentren, was die Wirtschaft, den Finanzplätze, aber auch den Flughafen damals wie heute angeht. Und man wäre davon ausgegangen, dass sozusagen dann binnen weniger Tage eben das Rhein-Main-Gebiet und dann auch die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn entsprechend hätten eingenommen werden können. Und um sozusagen eine Ausbreitung des Kommunismus in ganz Europa zu verhindern, hätte man sozusagen unseren Bereich dann genutzt, um eben A, den Russen, so will ich salopp sagen, mal zu verzögern und B, dann aber auch hier atomar zu bekämpfen. Das heißt, wir wären sozusagen beim Ausbruch des Dritten Weltkriegs definitiv nicht um uns herum, auch keine Natur und nichts, denn wir würden jetzt so in Tschernobyl-ähnlichen Zuständen verstrahltes Gelände hier vorfinden.
Ein Glück, dass da die Geschichte einen anderen und besseren Verlauf in diesem Fall für uns alle hier genommen hat.
Ja, aber Matthias, ist auch schon erstaunlich. Ich glaube, viele Menschen hier in der Region wissen selbst das nicht. Und deswegen ist es gut, dass es so eine Gedenkstätte gibt und dass da auch Arbeit gemacht wird, wenn wir uns anschauen, wie leicht Menschen heute wieder zum Extremismus tendieren. Dann ist es doch erschreckend, einfach sich das nochmal vor Augen zu führen, wie wenige Jahre das eigentlich nur her ist, dass wir eigentlich auch in einer latenten Gefahr gelebt haben hier und wie wertvoll es ist, die Demokratie zu verteidigen an der Stelle.
Und auch jetzt gerade, ich sag mal, die Corona-Lage, die uns alle ja ein Stück weit auch nervt, lässt aber auch nochmal ganz bewusst werden, wenn jetzt einige Stimmen sagen, naja, vielleicht wäre so eine Diktatur ganz praktisch, um die Maßnahmen gut umzusetzen. Man kann bei uns mit Zeitzeugen sprechen, die in einer Diktatur gelebt haben und die da deutlich anders drüber denken. Das heißt, einfach auch unsere eigene Erdung wiederherzustellen, einerseits, wenn wir in die Vergangenheit schauen, andererseits aber auch den Blick in die Zukunft zu wagen, denn letztlich haben wir ja Systeme, die immer noch sehr diktatorisch funktionieren, wenn wir zum Beispiel nach China schauen, wo wir sehen, was sozusagen diese kommunistische Idee aus Menschen und vor allen Dingen aber auch aus der Freiheit und Menschenrechten macht und sie da auch so ein bisschen mahnend im Prinzip zu bilden, um dann auch gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das ist so einer der Kernaufträge, die wir eigentlich auch so für uns heute immer noch wieder neu entdecken und haben.
Super spannend. Da werden wir auch nochmal hinschauen, so diese Frage von Geschichtsort und Vergangenheit, was das quasi dann für die Zukunft ja auch nochmal für eine Bedeutung hat, weil da leiten wir ja dann auch letztlich Sinnfragen von unserem Tun raus ab. Mich würde aber nochmal auch interessieren, was jetzt Corona für eure Arbeit bedeutet. Also du hast einerseits gesagt, es gibt das Stiftungskonstrukt, dann gibt es aber auch den Ort selber als Gedenkstätte und spätestens auf den wird Corona ja einen deutlichen Impact gehabt haben.
Genau, also uns geht es wie der Kinderakademie, das heißt seit November geschlossen. Wir haben vielleicht noch den kleinen Vorteil, wenn man das so sagen will, dass wir noch das Kunstprojekt Weg der Hoffnung, also auf 1400 Meter entlang des ehemaligen Grenzstreifens, Kunstskulpturen, die dem Christlichen Kreuzweg nachempfunden sind, haben, der natürlich jetzt weiter frei zugänglich ist und auch die Grenzrekonstruktion, also wie sich die Grenze zwischen Hessen und Thüringen sozusagen entwickelt hat seit 1952, ist auch draußen und frei begehbar, sodass man also immer ein bisschen den Kontakt zur Gedenkstätte weiterhalten kann, aber natürlich nicht in die Gebäude, die eher einen musealen Charakter ja dann aufweisen mit den Ausstellungen, nicht hinein kann. Und wir merken schon, dass vor allen Dingen aber auch in der Kombination mit dem ersten Lockdown natürlich jetzt fast eine Schülergeneration den Ort nicht besucht hat und eigentlich damit nicht in Berührung gekommen ist. Und wir uns schon stark sorgen, dass einfach der Transport unserer Botschaften nun einer Generation verwehrt bleiben wird.
Das heißt, auch Schülerinnen und Schüler sind eine eurer Hauptzielgruppen in der Arbeit.
Also einer der wichtigen Zielgruppen, also letztlich fällt es mir jetzt mal ein bisschen schwer, zwischen Haupt- und Nebenzielgruppen zu unterscheiden. Natürlich ist es wichtig, dass gerade in dem Bereich der Bildung, wo sozusagen so eine Art Pflicht, der an der Schule besteht, es wichtig ist, dass, glaube ich, das Angebot, was dort den Schülerinnen und Schülern gegeben wird, breit, gut und ausgewogen ist. Und vor allen Dingen, wenn wir hier in der Region so einen besonderen Ort haben, ihn natürlich auch mit einbeziehen. Und tatsächlich kommen relativ viele Schulklassen zu uns, wo wir auch uns sehr drüber freuen. Und das war jetzt aufgrund von Corona letztlich in 2020 ganz, ganz eingeschränkt nur auch im Sommer möglich.
Ja, ist ja auch eine neuere Geschichte, wenn man so will. Also wenn ich mich an meinen eigenen Geschichtsunterricht erinnere, da sind wir ja nicht mal zum Zweiten Weltkrieg gekommen. geschweige denn, dass wir uns mal so in eure Jahreszahlen begeben haben. Und wenn man da natürlich hier entsprechend in der Region einen Ort vorhält, wo man da dann auch ein konkretes Erleben ermöglichen kann, dann ist das natürlich auch genau für diese Zielgruppe eine wahnsinnige Chance und Bereicherung.
Genau.
Okay, Corona hat also die Gedenkstättenarbeit natürlich zumindest in allen Bereichen lahmgelegt, die nicht draußen an der frischen Luft stattfinden. Was haben sich für Ansätze dann entwickelt aus dieser Situation heraus? Sie beschäftigt uns ja jetzt auch ein Jahr alles in allem schon.
Ja, also der Grundsatz, der uns da bewegt hat, war die Frage, inwiefern wollen und können wir sozusagen den Ort, den wir eigentlich aus unserer Sicht erleben müssen, tatsächlich digital transportieren? Oder sind es eher die Details zum Ort, die sich digital aufbereiten lassen und sozusagen trotzdem noch weiter Begeisterung schärfen und schaffen, den Ort zu besuchen? Denn ich glaube, es ist schon eine relativ einmalige Situation, wenn man quasi auf diesem US-Turm steht, überlegt, hier standen früher die amerikanischen Soldaten und das nicht nur in dem Video sieht, sondern eben selber sozusagen in das Geiserer Tal schaut und so ein bisschen rechts von sich dann noch den Turm der DDR-Grenztruppen und dann überlegt, Mensch, hier haben die sich gegenübergestanden, beide bewaffnet, mehr oder weniger bis unter die Zähne, wenn man so will, aber zumindest mal mit einem Gewehr in der Hand, es hätte nur einer von beiden schießen müssen und schon wäre vielleicht der Krieg ausgebrochen. Das kann man in einem Video gar nicht so transportieren. Und was sind dann sozusagen die Anteile, die digital transportiert werden können? Und da haben wir eben genau besonders die Videos in den Blick genommen und haben angefangen, Anfang des Jahres 20 unseren YouTube-Kanal tatsächlich mal richtig zu benutzen und zu bespielen.
Okay, Videos, wenn du jetzt so, ich habe jetzt gerade so das Bild vor Augen von dem Turm und es ist am Jahresbeginn, zumindest also als Corona sich abzeichnete, ein bisschen länger bei uns zu bleiben, haben ganz viele Museen oder touristisch attraktive Stätten ja auf diese 360-Grad-Erlebnisse gesetzt. Gab es da Diskussionen bei euch, auch sowas zu machen? Also man hätte ja sagen können, okay, dann machen wir irgendwie Aufnahmen aus dem Grenzturm raus, 360 Grad und dann klicken sich die Leute da irgendwie durch, um dieses Erlebnis zu simulieren, oder ging es nicht in die Richtung?
Also letztlich muss ich gestehen, dass ich seit September auch erst die Geschäftsführung innehabe. Das heißt, so ganz genau weiß ich nicht, was Anfang des Jahres diskutiert worden ist. Ich weiß, dass wir es nicht haben und als wir jetzt quasi im Herbst nochmal drüber gesprochen haben, eigentlich für uns gesagt haben, lass uns lieber gute Videos produzieren und da die Inhalte transportieren, als jetzt noch ein Projekt, was ja auch mit finanziellen Mitteln verbunden ist, quasi zu starten, weil tatsächlich auch in der Corona-Zeit jetzt das Geld doch durchaus knapper wird, wenn jetzt sogar eigentlich, ja, Yvonne hat es gesagt, fehlt.
Ja, auf jeden Fall kommen keine Einnahmen rein, weil die ganzen Eintrittsgelder ja beispielsweise dann auch fehlen, was in irgendeiner Art und Weise ja kompensiert werden muss.
Mhm. Genau.
Kommen wir zurück zur Kinderakademie. Yvonne, das begehbare Herz ist ja so eine Sensation normalerweise bei euch. Ich glaube, es gibt es in ganz Deutschland nicht nochmal ein begehbares Herz.
Nein. Also in dem Ausmaß auf keinen Fall. Und also auch wenn man da durchgeht, ist es einfach ein besonderes Erlebnis. Also es ist nicht nur das Herz an sich, das da als Objekt steht. Es gibt ein Lichtsystem, ein Soundsystem. Und normalerweise, also in Tagen vor Corona, sind wir auch oder haben wir die Gruppen dort durchgeführt. Also es gibt vorab eine Erklärung, was es eigentlich mit dem Herzen auf sich hat, wie wichtig das für uns ist, für unsere eigene Gesundheit. Und dass dieses ganze Paket macht es so speziell. Und ich habe immer wieder gehört, dass Gruppen auch nach Fulda wegen des Herzens kommen. Also immer mal wieder Schulklassen. Warum kommt ihr nach Fulda? Ja, wegen des begehbaren Herzens. Also es ist schon ein Besuchermagnet und läuft und läuft und läuft. Und ich hoffe, es wird auch weiterlaufen.
Wie kommt man zu einem begehbaren Herzen?
Das hängt mit der Gründerfamilie der Kinderakademie Fulda zusammen. Also ich denke, vielen Menschen hier in Fulda ist Familie Bonzel ein Begriff. Frau Bonzel hat die Kinderakademie gegründet, hat vorab auch schon viele, viele andere Arbeiten durchgeführt, unter anderem in Freiburg. Ihr Mann ist oder war Kardiologe am Klinikum Fulda und daher kam diese Idee. Wir müssen ja dieses Herz, das so wichtig für uns alle ist, ein Herzstück in der Kinderakademie haben, es nachbauen, es groß nachbauen und können dann ganz anschaulich Wissen ja um diese medizinischen Fakten rund ums Herz vermitteln, um Gesundheit, wie muss man leben, wie kann man sein Leben verbessern, dass man sein Herz auch sorgsam pflegt. Also das sind die Hintergründe. Ja, kommt aus der Kardiologie und hängt mit der Stifter, also mit der Gründerfamilie zusammen.
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Die Familie Bonsel ganz engagiert und hat da wirklich viel Zeit und Herzblut investiert.
Absolut. Also da sind wir den beiden auch sehr dankbar. Ja. Sehr dankbar.
Der Matthias hat vorher gesagt, man kann da ja auch zum Spielen hingehen. Jetzt hat das Herz ist natürlich die Attraktion. Aber sag vielleicht noch 2, 3 Sätze, was, bevor wir uns zu dem Online und was ihr jetzt so macht, wenn keine Besucher da sind, aber was kann man noch Tolles machen bei euch? Sind noch Attraktionen, die eigentlich dauerhaft verfügbar sind? Wie zum Beispiel spielen? Was kann man denn spielen bei euch, wenn man da kommt?
Ach, man kann unglaublich viel spielen. Also mein persönliches Highlight sind Kugelbahnen aus Holz. Ja. Mhm. Ihr kennt die vielleicht, habt sie auch schon mal gesehen. Es gibt bei uns einen Esel, den man mit Kugeln füttert und hinten zieht man am Schwanz und die Kugeln fallen wieder heraus. Und diese Kugelbahnen, das sind mechanische Objekte, zum Teil auch ganz spannend, weil mit unterschiedlichen Holzmaterialien gearbeitet wird, wurde. Und man hat unterschiedliche Klänge, die sich daraus entwickeln. Das ist mein persönliches Highlight, wenn es ums Spielen geht. Also da geht es natürlich auch ums Begreifen, wie arbeiten sich die Kugeln durch den Esel durch, wie klingt das? Da spielen ganz viele Faktoren eine ganz große Rolle. Es gibt optische Geräte, wir haben ein Spiegellabyrinth zum Beispiel. Ganz unterschiedliche Dinge, die gezeigt werden. Jetzt, also aufgrund von Corona, haben wir auch ein paar Objekte aussortieren müssen, die wir ganz schlecht desinfizieren können. Denn bei uns, das sind Hands-on-Objekte, der Begriff ist vielleicht schon bekannt, Objekte, die man anfasst, begreift und die müssen natürlich regelmäßig desinfiziert sein oder desinfiziert werden. Und das hat uns vor eine große Herausforderung gestellt. Also manchmal zum Beispiel ein Puzzle, ein Körperpuzzle und wir können einfach dieses Körperpuzzle nicht regelmäßig desinfizieren, ansonsten geht die Beschichtung ab. Also es ist manchmal destruktiv, also für die Objekte selbst. Und aus dem Grund hatten wir dann jetzt auch während Corona, während dieser zeitweisen Öffnung im Sommer, einige Objekte aussortiert. Aber trotz allem, wir hatten dankbare Besucherinnen und Besucher. Also wir hatten nur positives Feedback. Wir haben immer noch genügend Material zum Spielen, zum Lernen, zum Begreifen, Berühren. Also es kam wirklich nur positives Feedback.
Ja, das ist bestimmt mit Zielgruppe Kinder manchmal noch schwieriger, als wenn Sebastian oft schon ältere, zumindest Schüler und Erwachsene hat. Ist mit Kindern und Corona natürlich nochmal doppelt schwierig. Du hast vorher von Online-Führungen erzählt. Und da kann ich ja auch gleich wieder auf die Zielgruppe gucken, weil natürlich kann heute irgendwie jedes Kind, leider vielleicht, jedes auch Kleinkind ein Tablet und ein Handy bedienen. Aber wie stellt ihr euch denn dann so Online-Führungen vor? Weil beim Sebastian, wenn er einen YouTube-Kanal für diese Themen macht, ist das schon auch stark inhaltszentriert und spricht den Geist, die Ratio an. So, und Kinder funktionieren ja wahrscheinlich anders.
Ne? Kinder funktionieren anders und das war für uns die große Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Also klar, du hast gesagt, Kinder können das inzwischen. Die sind durch das Homeschooling gewöhnt, mit diversen Programmen umzugehen. Also ich habe selbst Kinder und weiß, dass die von der ersten Minute an zum Beispiel wissen, wie stellt man das Mikrofon still. Also sie können wirklich ganz schnell lernen, sind wirklich sehr aufnahmefähig und haben zum Teil auch Spaß mit diesen unterschiedlichen Formaten. Und wie gesagt, also für uns war das jetzt eine Herausforderung, wie vermitteln wir das, Kinderakademische in so eine Online-Geschichte hinein. Wir wollten keinen Film zeigen. Ein Film ist für mich etwas Passives, das man sich anschaut. Man schaut sich das an, man hört zu, man nimmt vielleicht etwas mit, aber das ist das, was wir nicht wollten. Wir brauchen oder wir müssen die Verbindung zur Zielgruppe herstellen. Also aus dem Grund legen wir bei unserer Online-Führung auch Wert auf Partizipation und Interaktion. Das heißt, es dürfen Fragen gestellt werden. Wir stellen Fragen. Also es entsteht ein Dialog, sodass wir im Prinzip ein reales Gegenüber haben, auch wenn wir uns nicht sehen. Und das war uns besonders wichtig in dem Moment.
Das heißt, eure Sachen, die ihr plant, jetzt gehe ich in den Pädagogen-Digitaldidaktik-Jargon zurück, sind sozusagen synchron, wohingegen ein YouTube-Kanal asynchron ist, weil den kann ich ja jederzeit konsumieren. Und ihr setzt sozusagen auf ein Format, wo man interagieren kann, wo auf der anderen Seite. Ist da denn wirklich ein Mensch oder habt ihr vielleicht auch hochgegriffen künstliche Intelligenz, also ein Programm?
So weit sind wir noch nicht. Aber nein, wir haben Menschen. Also in der Kinderakademie gibt es Menschen.
Sehr schön.
Die sind auch weiterhin dort. Und man stellt sich das auch vielleicht so einfach vor, dass man da irgendwie durch so eine Ausstellung führen könnte. Aber es ist wirklich sehr viel damit verbunden. Wir haben jetzt festgestellt, wir müssen erstmal ein Team aus 3 Menschen bereitstellen, um eine Online-Führung zu planen und durchzuführen. Also es gibt einen Menschen, der führt, der ansonsten quasi die Hände frei hat. Dann gibt es eine Person, die filmt und eine dritte, die sich noch um die Technik kümmert. Ne? Also vielleicht müssen irgendwann mal Mikrofone stillgestellt werden, weil eines der Kinder irgendwie zu viel reinquatscht oder stört. Also das sind 3 Personen tatsächlich, die ich für eine Online-Führung abstellen muss. Also es ist sehr viel Aufwand. Ein Film ist, glaube ich, schneller gedreht als verschiedene Online-Führungen. Das weiß ich nicht. Also da haben wir jetzt relativ wenig Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit den Filmen war. Da bin ich auch sehr gespannt, mehr darüber zu hören. Ja, aber es werden Live-Führungen sein mit echten Menschen. Ja, und in dem Fall sogar mit echten Kaninchen.
Sehr gut. Kannst du uns noch einen kurzen Einblick, seid ihr schon soweit, über die Software? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Brauchen die Kids eine App oder funktioniert das im Browser? Wie leicht ist es zugänglich?
Das funktioniert im Browser. Also wir nutzen Zoom, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber das ist okay, tatsächlich die Anwendung, die in der Allgemeinheit am bekanntesten ist und mit der am meisten umgegangen wird.
Die auch sehr einfach funktioniert.
Das heißt, man muss keine App vorab installieren. Man kann sich einfach einloggen. Also sobald man sich bei uns anmeldet, bekommt man natürlich eine Buchungsbestätigung und hinterher dann auch den Link für diese Veranstaltung. Ja. Habe ich deine Frage beantwortet oder fehlt noch was?
Ja, mir ging es tatsächlich darum, wie ist der Zugang?
Ach so.
Also für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt, wenn sie sich dann überlegen, Kinderakademie, das habe ich jetzt gehört, da gibt es demnächst eine Führung, was brauche ich denn? Also es wird quasi entweder ein Computer, ein Tablet, ein Smartphone.
Das könnte auch mit einem Smartphone
funktionieren. Und dann wird mit einem Zoom-Link, der Zugang ist ja auch immer so eine Frage, Zielgruppe. Aber auch, wie barrierefrei ist was? Also, obwohl das geht ja noch weiter barrierefrei, aber die erste Barriere ist ja, habe ich die Technik? Das ist ja eine neue Barriere. Ja. Wenn wir so über Barrierefreiheit im Öffentlichen reden, denken wir oft an Menschen, die eine Gehbehinderung haben, die nichts hören, die nichts sehen. Aber hier fängt es ja schon an, dass manche Kinder gar nicht die Technik haben, wo wir ja auch sehr überrascht waren, was Schule hervorgebracht hat, dass es zu Hause keine Drucker gibt oder keine Computer.
Das ist ein großes Problem gewesen. Also inzwischen, ich meine, wir hatten Monate von Homeschooling jetzt hinter uns und ich denke, die meisten Familien sind gut ausgestattet, aber natürlich ist das ein großes Problem. Also gerade wenn man auch an Familien mit mehreren Kindern denkt. Also wie funktioniert das Homeschooling dort? Also es ist unglaublich. Ich habe auch keinen Drucker zu Hause. Ich habe auch nicht für jedes Kind ein Tablet. Also das ist echt eine schwierige Situation für alle Eltern. Und ich habe, ich ziehe den Hut vor allen.
Aber die gute Nachricht ist, es gibt demnächst Angebote der Kinderakademie, die man sozusagen online machen kann, die Zeit überbrücken, bis wir endlich wieder vor Ort gehen.
Genau, und das ist auch das Ziel. Also wir möchten die Besucherinnen und Besucher wieder ins Haus bringen. Das ist uns ganz wichtig. Wir brauchen den persönlichen Kontakt. Das ist elementar für ja, unsere Art der Vermittlung. Und man muss sich das ja so vorstellen, also ich habe es mehrfach erwähnt, man geht in die Kinderakademie, man fasst etwas an, man begreift es, man riecht es, man hört es, man sieht was, also es werden unterschiedliche Sinne angesprochen. Und das Problem bei diesen digitalen Formaten ist diese Eindimensionalität, das ist es. Und das ist einfach, ja, das ist etwas, das nicht im Prinzip nicht kinderakademisch ist, so wie wir die Kinderakademie verstehen. Und deswegen eben diese Gratwanderung, möglichst viel Partizipation in die Online-Formate reinzubringen.
Ja, Sebastian, jetzt haben wir gehört, da geht's los mit quasi synchronen Live-Veranstaltungen. Ihr habt euch, hast du beschrieben, für den YouTube-Kanal ein Stück weit jetzt stark gemacht in eurer Ausrichtung. Zwei Fragen, das ist immer ganz gefährlich, wenn man zwei Fragen gleichzeitig stellt. Das eine ist, wäre cool, wenn du uns mehr erzählen könntest zu diesem Videos produzieren, also diesem Weg, den ihr da beschritten habt. Und das andere ist natürlich, das bietet sich an, die Frage, geht es bei euch auch in so eine Richtung? Weil das wäre ja auch auf Gedenkstättenpädagogik übertragbar.
Ja, das stimmt. Ich habe erst noch eine Frage an Yvonne, die mir unter den Fingernägeln
Gerne.
Brennt.
Gerne, her damit.
Wer darf sich denn und wie zu dem digitalen Angebot bei euch anmelden? Also kann ich Einzelbesucher sein? Muss ich irgendwie eine Gruppe sein? Ja,
sowohl als auch. Also ich mache jetzt noch mal ein bisschen Werbung für unsere Online-Führung. Die finden ab dem 11.3. montags bis freitags um 15 Uhr statt. Das sind öffentliche Führungen, da kann sich jeder anmelden. Also da kannst du dich anmelden, Stefan, Matthias, wer auch immer. Und ansonsten ist die Nachfrage auch natürlich von Kitas und Schulen stark. Und für die bieten wir zu anderen Terminen auch Online-Führungen an. Also wenn jetzt eine Kita bei uns anruft und sagt, na, um 10 Uhr wird es uns passen, am 28. März, schauen wir natürlich im Kalender nach, ob das machbar ist und dann funktioniert das auch. Also sowohl für Gruppen als auch für Einzelteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ja, die Altersrange, klar, wir haben ein bestimmtes Zielpublikum, aber wir freuen uns natürlich auch über Erwachsene, die sich zuschalten.
Genau, für die Hörerinnen und Hörer, wir verlinken die Anmeldung natürlich in den Shownotes und da gibt es dann auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, wenn Sie jetzt Erzieherin beispielsweise sind und sich denken, boah, tolle Idee, da will ich doch mit meiner Gruppe loslegen.
Vielleicht apropos tolle Idee, also es gibt noch ein anderes Angebot, nicht im digitalen Bereich, im analogen Bereich. Wir haben auch bestimmte Tage vorgesehen, an denen wir mit unserer Ausstellung außer Haus gehen. Also wir packen Exponate ein und gehen in die Kitas, gehen in die Schulen. Das ist eine andere Art von Angebot, der jetzt zur Corona-Zeit ja auch Sinn macht. Aber das nur am Rande. Ich wollte dich nicht lange unterbrechen.
Genau, dann hat ja selber quasi eine Frage gestellt. Insofern.
Vielen Dank, Yvonne. Das, genau, weil nämlich wenn die Frage, ob ich sozusagen dann als Erwachsener einfach mich digital nochmal zuschalten kann, dann fällt gar nicht auf, dass ich ohne Kinder mal die Kinderakademie besuche.
Also du brauchst auch keine Kinder für den realen Besuch. Du kannst auch so gerne kommen.
Es braucht keine Legitimationsgründe.
Nein. Wir schließen keinen aus.
Genau, Sebastian, hast du meine zwei Fragen noch klar oder soll ich ein bisschen wiederholen?
Ich hoffe, also die YouTube-Videos, genau, also wir haben versucht, Themen sozusagen zu finden, die ergänzend zu unseren Ausstellungen sind und quasi auch so ein bisschen im Außenbereich mit stattfinden. Also eins zum Beispiel geht um die wirtschaftliche Entwicklung sozusagen, die im Prinzip ja durch den Bau der Grenze zerstört worden ist, denn wir waren ja sozusagen in der Rhön eine Region eigentlich gemeinsam und diese Trennung, man hat ja auch, wenn er das jetzt von der katholischen Kirche aussieht, Geisa gehört immer noch zum Bistum Fulda, wo es ja in Thüringen liegt, also eigentlich eine Region durchtrennt nach dem Zweiten Weltkrieg, die eigentlich zueinander gehört hat, was ganz, ganz schmerzhaft war, um das einfach nochmal aus so an plastischen Beispielen, die gar nicht unbedingt in der Gedenkstätte, in den Ausstellungen erläutert werden, nochmal hervorzuheben, aber auch bestimmte Bereiche. Wir haben noch einen alten Führungsturm oder eine Führungsstelle, also einen alten Grenzturm, der ein bisschen größer war, wo Infra-Soldaten oder beziehungsweise die Grenztruppen übernachtet geschlafen haben und die Grenze so 15 Kilometer entlang überwacht haben, ob da jetzt jemand hätte flüchten wollen. Wo man im Prinzip nur mit einer Führung rein kann, dann einfach zu sagen, Mensch, dann drehen wir doch über diesen Turm nochmal ein Video, erklären den nochmal genauer, weil viele werden ihn jetzt von außen sehen, aber können nicht rein und viele gehen auch nicht rein, weil das mit der Führung ja für einen oder anderen auch bisschen umständlich jetzt im Buchen ist und das einfach nochmal zu erklären, dass man im Prinzip auch sagen kann, Mensch, wenn ich auch nachhaltig gedacht später nochmal bei den Turm komme, schaue ich mir das YouTube-Video dort nochmal an und kriege noch eine zusätzliche Erklärung und bin einfach gut informiert.
Und als ihr jetzt beschlossen habt, okay, wir gehen den Weg so, habtet ihr da die Kompetenz quasi im eigenen Haus und ihr musstet einfach nur schnipsen und dann wurden Dreharbeiten gemacht oder habt ihr das beauftragen müssen, ganz klassisch extern?
Genau, also wir haben einfach gesagt, wir probieren es und sind sozusagen jetzt mit, ich würde sagen, jedem Dreh ein Stück weit besser geworden. Ich meine, man kann das ja heute relativ einfach in Anführungsstrichen gestalten. Grundsätzlich spielen bei uns Zeitzeugen ja noch eine große Rolle und wir haben in der Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung in 2020 auch ein Projekt begonnen, sozusagen Zeitzeugen zu interviewen vor der Kamera. Das heißt, auf dem Weg gab es eh schon Technik und die haben wir jetzt einfach nur nochmal auch anders mit eingesetzt und gesagt, Mensch, wir können ja nicht nur im Raum die Kamera stehen lassen, sondern nehmen sie einfach mit raus, haben Licht und andere Dinge, die quasi eigentlich für den Raum gedacht sind, eben auch für draußen und nutzen es dafür, wo wir es jetzt brauchen, denn Interviews mit Zeitzeugen, vor allen Dingen mit denen, die damals viel erlebt haben und heute hochbetagt sind, ist natürlich zu Corona-Zeiten keine ganz so gute Idee.
Ja, stimmt, auch nochmal ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ja. Und ja, die Idee von solchen Live-Führungen, wie siehst du das?
Ja, wir haben mal drüber nachgedacht, aber irgendwie die Idee schnell wieder verworfen. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann jetzt, wenn ich die Begeisterung bei Yvonne so versprühe und wahrnehme, gar nicht mehr ganz sagen, warum eigentlich. Ich glaube, es hing aber letztlich ein Stück weit damit zusammen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt über den Sommer eigentlich gemerkt, dass viele die Gedenkstätte doch intensiv genutzt haben. Also Urlaub in Deutschland hat auch so einen kleinen Schub an Besuchern tatsächlich für uns gebracht. Und wir gesagt haben, Mensch, eigentlich, du hast vorhin auch schon mal gesagt, so ein bisschen die Finanzierung des Ganzen sind nun mal die Eintrittsgelder. Wenn wir jetzt zu viele quasi begeistern, nur noch digital oder mit einem Video auch nachhaltig digital durch die Gedenkstätte zu schlendern, fehlt uns einerseits der ein oder andere Euro, aber andererseits eben dieses besondere Erlebnis. Tatsächlich, auch wenn man jetzt wenig direkt anfassen kann, aber tatsächlich diesen Zaun mal zu sehen oder dann auch wirklich anzufassen, ist doch was Besonderes, was dann bleibt, als ein Video, wo ich quasi 10 Minuten später vielleicht irgendeine Serie wieder schaue und das Thema schnell wieder auf die Seite geschoben habe unter Umständen.
Das ist so dieses sich einlassen auf das Konkrete, das wirklich reale Erleben. Und das kennen wir ja alle, das verändert was, das ist natürlich etwas anderes. Ich übertrage es mal, den Louvre kann ich mir mittlerweile irgendwie im 360 Grad sonst was angucken. Wenn ich vor Ort vor dem Riesenölschinken stehe, ist das eine andere Kiste. Völlig klar.
Also was bei euch, finde ich, Sebastian, ist es ja schon nochmal auf der emotionalen Ebene etwas anderes. Ich habe mal den Fehler gemacht, ich bin auf der Heimreise von einem Campingurlaub in Schweden, haben wir in Bergen-Belsen angehalten und sind in das KZ. Und das war was ich nicht zusammenbekommen habe. Nicht so aus dieser Urlaubs ganz und dann so. Und so stelle ich mir das ja bei euch auch vor. Das war wirklich ein Ort, in deren Nähe oder dessen Nähe auch Menschen gestorben sind, bei Flucht erschossen worden sind und so, was so ganz massiv ist. Und ich sag mal, da habt ihr schon nochmal ein anderes Setting, wie wenn ich mir Yvonne angucke, die auf Entdeckertour geht und die begeistert und wo auch mal ein Mini 10-Minuten-Input total toll sein kann, und es gar nicht immer den großen Bogen braucht, dass man irgendwas über eine halbe Stunde erklären muss, um es in den Kontext zu setzen. Das ist ja bei euch sicherlich noch wirklich eine andere Herausforderung an der Stelle.
Genau, definitiv. Also das spielt auch eine wesentliche Rolle. Was wir sozusagen synchron mit anbieten, sind die Zeitzeugengespräche. Also letztlich kann der Besuch bei uns mit einer Führung stattfinden und eben auch noch ergänzt werden durch Gespräche mit Zeitzeugen, die Grenze entweder aus der Fuldaer West- oder eben aus der Geisaer Ostperspektive erlebt haben und einfach erzählen, wie es ihnen damals ergangen ist und ihren Familien, dass es noch greifbarer und anfassbarer wird, in welchem guten, wunderbaren Zustand wir heute leben dürfen. Und die Gespräche lassen sich natürlich auch digital, nehmen wir noch einen anderen Anbieter mit GoToMeeting zum Beispiel, anbieten. Und da gibt es glücklicherweise auch Nachfragen, die gesagt haben, Mensch, das Angebot nehmen wir gern an und streamen sozusagen dann in die Klasse, aber natürlich nicht so intensiv und deutlich, wie das jetzt sonst vor Ort der Fall wäre.
Das heißt, das sind Veranstaltungen, die ihr quasi auf Anfrage hin organisiert oder gibt es da auch öffentliche Zeitzeugen-Go-To-Meetings?
Genau, also die sind immer auf Anfrage organisiert. Was wir quasi öffentlich anbieten, sind unsere Veranstaltungen. Da haben wir geschaut, dass wir bei der Veranstaltungsplanung jetzt gerade für 2021 versucht haben, alle so zu planen, dass es sowohl als auch stattfinden kann. Und jetzt beispielsweise am 11.03. findet zum Thema Fahnenflucht eine Veranstaltung statt, die hätte eigentlich in echt bei uns im Haus auf der Grenze stattfinden sollen und wird jetzt eben dann über YouTube gestreamt, sodass wir quasi eigentlich allen die Möglichkeit geben, zuzuschauen und über den Chat bei YouTube dann eben auch sich einzubringen und Fragen zu stellen.
Das heißt auch dort der Verweis auf die Shownotes, wo man genau da wieder die Kontakte finden wird, um sich entweder für eine solche, Zeitzeugenberichterstattung, einen Zeitzeugendialog zu interessieren oder dann eben ganz konkret bei Veranstaltungsformaten im digitalen Raum auch dabei zu sein. Bekommt ihr Rückmeldung von Nutzerinnen und Nutzern eurer digitalen Angebote oder bekommt ihr Rückmeldungen von Leuten, die sagen, boah, jetzt seid ihr schon monatelang zugefühlt, wir vermissen euch als Ort. Wie ist das? Wie seid ihr da in Kontakt mit euren, ja, Kundinnen und Kunden ist da das falsche Wort, aber ich habe kein besseres.
Ja, also alle die sich sozusagen mit unserer Thematik beschäftigen und dafür intensiv interessieren, da sind wir sehr dankbar, dass wir quasi jetzt von November an immer wieder kontinuierlich Termine verschieben. Yvonne sagt ja schon, es ist so ein bisschen, wir hängen in der Luft, wann dürfen wir wieder aufmachen? Also haben wir quasi uns ganz am Anfang einfach erstmal an die 4 Wochen gehalten, die zu sind, haben gesagt, gut, wir machen ab Dezember wieder Termine. Wohl wissen, dass es vielleicht ein bisschen naiv war, aber es hat so ein bisschen Hoffnung auch gegeben. Und tatsächlich haben wir Interessierte, die einfach quasi immer wieder mit uns buchen. Das heißt, wenn der Termin dann wieder ausfallen muss, weil doch noch geschlossen ist, die Info kriegen, ihr Termin ist storniert, weil wir immer noch geschlossen sind. Die melden sich dann ein paar Tage später und sagen, gut, dann machen wir einfach einen neuen. Wann geht's? Also dann im April. Mhm. Und jetzt hoffen wir einfach, dass vielleicht ab April es dann tatsächlich wieder geht.
Ja, da hoffen wir für uns alle das Beste. Ne? Also wir sind sehr gespannt, wie sich die Situation entwickeln wird und wann wir wieder öffnen dürfen.
Ja. Ja, bis die Hörerinnen und Hörer diese Podcast-Folge quasi auf die Ohren bekommen, könnte es da schon klappen. Ein paar Entwicklungen gegeben haben. Also drücken Sie uns quasi mit die Daumen, dass das alles einen guten Verlauf nimmt. Ich hätte noch eine Frage an dich, Yvonne, und zwar mein Sohn, der hat neulich euch quasi im Homeschooling gehabt.
Oh.
Da waren in seinem, also der nutzt Padlet als Grundlage fürs Homeschooling und in seinem Padlet waren Videos von euch eingestellt und er musste unsere Küche verwüsten und Knete nachmachen.
Das ist wunderbar. Schön, dass du das ansprichst, denn also wir haben tatsächlich auch noch ein paar andere Projekte in petto. Das waren Videos, die im ersten Shutdown gedreht worden sind, naturwissenschaftliche Experimente. Habt ihr arg leiden müssen?
Es ging.
Okay. Ja, also ich behalte das im Hinterkopf.
Das Video
großartig, ja. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, aber was wir auch noch auf unserer Homepage haben, das sind Podcasts tatsächlich für Kinder. Oh. Also apropos Podcast, wo wir hier zusammengekommen sind. Also das ist auch noch ein Thema, das wir jetzt zu Zeiten von Corona anbieten können. Und wir haben natürlich auch, ich hatte vorhin erwähnt, die Kunstschule bei uns im Haus. Das sind regelmäßig fortlaufende Kurse und auch da haben unsere Kunstschulleiterinnen und Leiter jetzt Online-Kurse gegeben. Also das ist auch so eine Sache. Es passiert überall was. Also es ist so viel, dass ich die Hälfte vergessen habe und wahrscheinlich ja immer noch mehr drüber plaudern könnte.
Ja, aber wir führen es zusammen.
Ja, aber es ist schön, dass euch die Videos gefallen haben. Freue ich mich.
Ja, also insgesamt, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Hörerinnen und Hörer mit Kindern gemacht haben, die im Homeschooling waren. Also alles, wo irgendetwas in einem Audio-Video-Format den Kindern auch mal zugänglich gemacht wird, jenseits von irgendwelchen Textwüsten und Scans, da gingen die voll ab. Das erleichtert das Homeschooling enorm. Und von daher, also, da waren wir durchaus dankbar.
Schön.
Gut, dann würde ich mal die letzte Runde einläuten. Wir sind nämlich schon wieder ganz gut fortgeschritten in der Zeit und das machen wir jetzt mal so mehr offen, ohne dass ich immer direkt jemanden adressiere. Mich würde jetzt nochmal ein schmerzhaftes Thema interessieren, Geschäftsmodelle. Also ich habe schon vom Sebastian gehört, ihr nehmt Eintrittsgelder. Es gibt eine Akademie, eine Kinderakademie, da bezahlt man Kurse. Jetzt überlegt ihr mit digitalen Formaten, euch überhaupt im Kontakt mit euren Kundinnen und Kunden zu halten. Aber gibt es da überhaupt eine Chance für ein vernünftiges Geschäftsmodell? Oder braucht es wenigstens wieder die Öffnung und beides vielleicht in Zukunft, dass man so sagt, ja, ich habe das und das?
Also ich denke, ich kann da ganz allgemein für alle kulturellen Institutionen eine Aussage treffen. Wir arbeiten alle nicht gewinnbringend. Das heißt, die Angebote, die wir haben, sind relativ niedrigpreisig und die Kosten werden nie gedeckt. Ja? Egal, ob das jetzt ein Eintritt ist, ein Online-Format, das angeboten wird, oder ein Unterwegsprogramm von unserer Seite aus. Wir arbeiten nie kostendeckend. Und die Kinderakademie ist eine gemeinnützige GmbH, Point Alpha ist eine Stiftung. Wir müssen schauen, wo wir unser Geld herbekommen. Wir haben natürlich verschiedene Quellen, die uns regelmäßig dankenswerterweise auch sehr gut unterstützen. Aber es müssen Anträge geschrieben werden, Förderanträge und dergleichen. Also es ist nie gewinnbringend, egal ob das jetzt ein analoges oder ein digitales Projekt ist.
Ja, das stimmt. Also es ist ja wirklich die große Herausforderung, tatsächlich gute Ideen umsetzen zu können. Und genau, so wie wir uns jetzt nicht sehen kann, sieht man quasi die ganze Arbeit dahinter nicht. Yvonne sagt es mit Anträgen, das Ganze hat dann schon auch eine gute formale Struktur, die wir quasi einfach im Hintergrund immer abarbeiten, damit es vorne raus sozusagen ein gutes Programm geben kann.
Und ich glaube, an Ideen mangelt es uns nicht, es mangelt uns an Geldern. Das ist das große Problem.
Ja, und wir haben natürlich im digitalen Raum auch eine ganz spannende Debatte oder Beobachtung, wobei ich auch das Gefühl habe, da bewegt sich was, dass nämlich Digitales häufig erstmal als kostenfrei in irgendeiner Art und Weise gesehen wird. Und da muss man dann schon als Bildungsanbieter auch mal ganz nüchtern sagen, nee. Also wenn wir uns da um Qualität Gedanken machen, wenn wir da richtig Herzblut in Didaktik investieren, also wie kriegen wir das rübergebracht gut, dann muss das was kosten.
Natürlich.
Ja, die Zukunft, ein Blick nochmal in die Zukunft. Also wir machen alle wieder auf.
Ja, möglichst bald.
Möglichst bald. Das
möglichst
schaffen wir
alle
auch.
Gesund.
Kehrt ihr wieder zurück zu nur analogem Besuch oder seht ihr einen Gewinn aus den Sachen, die ihr euch jetzt erarbeitet habt und stellt ihr euch irgendwie eine Mischung vor?
Stefan, also diese Antwort kann ich dir erst in ein paar Wochen geben, wenn ich weiß, wie erfolgreich die Online-Formate gewesen sind. Also für uns ist natürlich das Ziel, Menschen ins Haus zu nehmen, um möglichst viele Sinne anzusprechen. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, das geht mit digitalen Formaten nicht. Deswegen freuen wir uns tatsächlich auf den analogen Besuch. Digital, wir werden es sehen. Es ist ein Versuch und ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Und wenn das tatsächlich auch sehr gut angenommen wird, dann würden wir das auch verstetigen und auch die nächste Ausstellung so planen, dass wir eine digitale Führung anbieten zum Thema. Aber das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Ja, das Spannende werden die Ressourcen sein. Also wenn quasi die Möglichkeit besteht, das Digitale sozusagen trotzdem analogen weiterführen zu können, wenn wir versuchen, sozusagen das fortzusetzen, um einfach auf mehreren Kanälen präsent zu sein, da es, glaube ich, schon jetzt auch durch die Corona-Zeit nochmal einen anderen Stellenwert erlangt hat. Also dadurch, dass jetzt relativ viel digital angeboten wird, glaube ich, dass die Erwartungshaltung, dass man das in Zukunft auch macht, so ein Stück weit mitwächst. Und nach so einer ersten quasi Freude, so wäre jetzt meine Einschätzung, dass quasi endlich wieder Offline-Leben funktioniert, glaube ich, wird man sich auch wieder zurückerinnern, dass manches Digitale dann vielleicht einfacher war und es dann vielleicht auch wieder ein Stück weit vermissen. Also daher hoffe ich, dass wir die Ressourcen haben, das Digitale sozusagen auch gerade jetzt in Bezug auf YouTube in unserem Fall fortzusetzen. Aber ich freue mich auch auf spannende Angebote, die wir dann digital vor Ort anbieten wollen. Also wir haben jetzt auch die Zeit genutzt, um nochmal zu überlegen, Mensch, jeder kommt mit seinem Smartphone und wie können wir eigentlich das Smartphone nochmal in unsere Führungskonzepte mit einbauen, wie kann man quasi auch gerade bei jüngeren Besuchern zum Beispiel das Entdecken der Gedenkstätte nochmal anders gestalten und haben jetzt quasi in der Lockdown-Zeit nochmal diese Actionbound-App genutzt, um sozusagen mit einem Actionbound sich die Gedenkstätte anzuschauen. Also im Prinzip zu sagen, wir stellen als Goodie sozusagen die Actionbound zur Verfügung. Man bezahlt seinen Eintritt und kann sich dann statt mit einer regulären Führung eben selber das Museum erschließen und die Gedenkstätte erkunden und damit vielleicht sozusagen noch mehr mitnehmen, weil man nochmal aktiver dabei ist, weil man es gewohnt ist, die Informationen ja sozusagen mit dem Handy auch irgendwie zu verarbeiten oder dass das eh immer mit dabei ist und dann stört vielleicht nicht mehr die WhatsApp, sondern eine spannende Frage, die auf das Thema hinlenkt oder ein ergänzendes Video, was noch nicht in der Ausstellung ist. Und da freue ich mich drauf zu schauen, wie das dann tatsächlich angenommen wird und wie dann auch so digitaler, analoger Museumsbesuch parallel funktionieren.
Habt ihr mal diskutiert und überlegt, ob ihr mit dem Digitalen, auch wenn es offen ist, vielleicht Zielgruppen erreichen könntet, die, auch wenn es offen ist, nicht kommen können? Also bei euch, Sebastian, vielleicht, weil es die pure Entfernung ist oder weil ein Zeitzeuge so alt ist, dass er nicht mehr reist. Bei dir, Yvonne, vielleicht Kinder, die im Krankenhaus, Krebsbehandlung, die isoliert sind, die nicht raus dürfen, wo man vielleicht eine schöne Stunde gestalten könnte mit Ablenkung und neuen Ideen. Habt ihr schon mal über solche Konzepte euch Gedanken gemacht? Wo das Digitale sozusagen Wegbereiter Zugang geben könnte, auch wenn geöffnet ist?
Ja, also das ist natürlich der Vorteil, den die Digitalisierung bietet. Also man ist ortsunabhängig, ne? Also wenn wir jetzt online eine Führung anbieten, die kann in Hamburg gezeigt werden, die kann im Krankenhaus gezeigt werden, die kann überall eingesehen werden. Also das, denke ich, ist ein großer Vorteil und das wird sicherlich auch genutzt werden. Ja, konkrete Angebote in die Richtung haben wir jetzt noch nicht entwickelt, aber ich nehme das mit auf den Nachhauseweg. Ich finde also gerade jetzt diese Bemerkung mit den Kindern, die sich nicht aus ihren Krankenhauszimmern bewegen dürfen, also gerade jetzt auch im Hinblick auf Corona. Normalerweise darf ja auch nur eine Begleitperson mit ins Krankenhaus, was für Kinder natürlich also enorm schwierig ist. Das nehme ich mit auf den Nachhauseweg. Vielleicht können wir da was entwickeln oder irgendwas tun. Bestimmt eine schöne Sache.
Das ist ja auch die Erfahrung, die wir in letzter Zeit immer häufiger sammeln, dass wenn wir überlegen, was bleibt denn so in der Bildung, wenn wir alle wieder hoffentlich irgendwann ins alte Leben zurück dürfen. Und unsere Überlegung ist immer, wenn wir Angebote konzipiert haben, die nicht Ersatz für etwas Analoges im digitalen Raum sind, sondern die wir speziell mit den Vorteilen, mit den Errungenschaften des digitalen Raumes verbunden konzipiert haben. Da sehen wir eigentlich weiterhin einen absoluten Mehrwert drin, die dann auch fortzusetzen. Und da, das hast du gesagt, Sebastian, wir ergänzen unser Präsenzangebot. Ich glaube, das ist auch eine Strategie zu sagen, erweiterte Lernwelten. Also wo können wir wirklich dann auch einen Mehrwert schaffen zu dem, was natürlich vor Ort auch hochattraktiv ist, das selbst zu erfahren und haptisch zu begreifen. Ja, ich würde denken, dass das eine spannende Runde war und sage ganz herzlich Danke bei unseren beiden Gesprächspartnern und Partnerinnen.
Wir müssen uns einen Termin merken. Unabgesprochen haben die beiden am 11. Februar, März. Am 11.
Der andere März, wäre rum.
Der genau. Wollte gerade sagen, der Februar ist vorbei, Stefan.
Am 11.3. habe ich mir richtig mitnotiert. Eine Live-Veranstaltung zum Thema Fahnenflucht.
Genau.
Und die Online-Führung
durch beginnen. Die Hasenausstellung, genau.
Ja, also das, und jetzt würde ich ganz kurz nochmal, weil nicht jeder in die Shownotes guckt, ob ihr eure Webseiten parat habt, dass ihr das mal kurz sagen könnt, wo man darüber Infos bekommt,
na,
Yvonne.
Klar, also wir haben tatsächlich auch seit kurzem eine neu überarbeitete Homepage. Da wurden auch wieder Fördergelder akquiriert und die ist noch so ein bisschen im Aufbau, aber natürlich zugänglich und auch ästhetisch sehr ansprechend und da finden sich alle Informationen zu den Projekten der Kinderakademie Fulda. Das ist www.kaf.de.
Prima.
Und genau, und Point Alpha ist über pointalpha.com zu erreichen. Und da finden alle alles Spannende und Interessierte Informationen.
Und wir, ich schaue jetzt ins Studio, weil heute betreut uns wieder sehr gut der Felix an den Mischern. Wir müssen, oder du musst schneiden.
Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es stressig für den 11.3., dass wir die Hörerinnen und Hörer bis dahin erreichen.
Dass wir das...
sehr ambitioniert.
Also lieber Felix, der guckt aufs Datum. Wir hoffen, dass wir es bis zum 11.3. schaffen. Und wo ich gerade bei Danksagen bin, wieder noch ein Blick in die Regie. Caroline, wieder herzlichen Dank für die sehr gute Vorbereitung dieser Aufnahme oder dieses Themas. Das wissen die Zuhörer, die uns immer folgen. Caroline macht seit einigen Folgen so die redaktionelle Vorbereitung und hat das immer top im Griff, sodass wir zwei in der Moderation es sehr leicht haben. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Und Ihnen, jetzt habe ich Sprachstörungen zum Schluss. Naja, das macht nichts. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns und hören uns hoffentlich wieder. Und beim nächsten Mal geht es um berufliche Orientierung. Da haben wir nämlich auch ein kleines Corona-Problem aktuell. Und auch da gibt es Entwicklungen, digitale Bildungsmesse, eine neue digitale Plattform in der Region zur Berufsorientierung und wir werden berichten. Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund.
Tschüss.
Hat Spaß gemacht mit euch.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, danke in die Runde.
Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von iLogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.